Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Freitag, 9. Mai 2025.
Andreas, guten Morgen. Es ist ja ein Wahnsinnsabend gewesen gestern. Selbst ich war angefixt, obwohl ich ja noch vor 2 Wochen gedacht habe, was ist das da alles mit den alten Männern? Übertreiben die nicht? Aber ich muss sagen, ihr könnt ja wirklich, also Theater könnt ihr einfach. Hast du geschlafen letzte Nacht überhaupt?
Nicht viel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen angeschlagen nach den letzten Wochen. Also erst dieser tragische Tod und dann dieses lange in Vorbereitung für das Konklave. Und gestern war wirklich also der Höhepunkt, weil ich hatte den ganzen Tag mit Unmengen von Leuten, kannst du dir ja vorstellen, zu tun, die irgendwas von mir wissen wollten. Und ich musste dann aber zu einer Fernsehaufzeichnung und die sollte um 7:30 anfangen.
Oh, das ist spät. Kurz nach 6. Ab 5 saß ich schon vom Fernseher.
Ja, ja, ich habe auch immer wieder geguckt und habe mich dann aber, weil ich zu dieser Übertragung sollte, habe ich aufs Fahrrad gesetzt, bin durch die Stadt gefahren, bin am Petersplatz gewesen, habe mir die Leute angeguckt, die alle auf den Rauch warteten und habe dann gedacht, ach komm, fahr mal schon mal früher ins Studio. Und bin dann im Studio angekommen, hatte noch meinen Fahrradhelm auf und und dann schreit jemand aus der Regie, wir gehen sofort auf Sendung und ich weißer Rauch. Und ich hatte meine Jacke noch an, meinen Fahrradhelm noch auf, ich hatte meine Ersatzbatterie noch in der Hand und bin dann vor die Kamera gestürmt, hab da den weißen Rauch gesehen, hab dann gedacht, unglaublich, das ist ja erst die 4. Abstimmung, das kann doch gar nicht sein. Also ist es einer der Stars.
Schön daneben gelegen, ja.
Ja, und dann ratterte durch meinen Kopf alles das, was wir die ganze Zeit besprochen haben. Okay, Parolin hat es geschafft. Und dann habe ich gedacht, naja gut, aber 4. ist auch ein bisschen zu spät für einen reinen Durchmarsch. Aber ich war dann... Wir waren dann eigentlich die ganze Zeit auf Sendung, ununterbrochen. Und ich habe dann auch gedacht, also gut, es ist einer von den Stars. Und ich war ganz ehrlich, habe gedacht, da kommt jetzt entweder Parodin auf die Tribüne oder Tagle.
Ich dachte mal, Tagle. Ich muss auf den Fernseher. Aber nix Tagle.
Dann kommt Momberti auf den Balkon. Die Leute, die keine Ahnung haben, schreien alle, ah, das ist der neue Papst.
Ja, genau. Selbst die Moderatorin kann das sein. Ich habe dich ja im Fernsehen dann noch gesehen. Oder kam vielleicht auch nur.
Ja, also natürlich. Ich dachte, also die Leute haben von Kirchen so dermaßen wenig Ahnung. Sobald jemand eine rote Mütze aufhat, also glauben alle, das ist der nächste Papst.
Dachte ich bis vor kurzem auch alles.
Und dann, dann kommt dieser Name, Robertus.
Ja, und da war ich ja sogar. Ich so, jetzt weiß ich, wie das geht. Robertus.
Ja, weißt du noch, wir haben vorher darüber geredet. Genau. Ganz schnell, weil danach kommen diese paar Sekunden.
Genau.
Sacra Romana, Chiesa, bis er das alles zu Ende gesagt hat. Und dann dachte ich, es ist Prevost. Na gut, und ich hatte mich in den Stunden vorher auf Prevost so ein bisschen eingeschossen, weil die Stimmen, die laut wurden. Und weißt du doch, dass wir darüber gesprochen haben, die Amerikaner bereiten einen Sektempfang vor.
Genau, das hast du, ich weiß gar nicht, ob das auf Sendung war oder ob das mir hinterher in unserem Nachgespräch gesagt hat. Du hast gesagt, irgendwie komisch, die bereiten einen Sektempfang vor, woran liegt das denn? Dann habe ich gesagt, naja, ich habe nur gedacht, bitte kein Ami. Und ganz ehrlich, als ich dann geschnallt habe, das ist ein Ami, da wusste ich natürlich nicht, weil so viel weiß ich ja dann doch nicht, was für einer, und war wirklich in Sorge und dachte, nee, bitte jetzt nicht noch einen Rechtsruck im Vatikan. Aber ist ja nicht so, lese ich jetzt.
Nee, ist überhaupt nicht so. Aber weißt du was? Ich muss ganz ehrlich sagen, also Prevost, klar, ich war unheimlich happy, weil ich hatte den vorbereitet und die Moderatorin, die wirklich super süße Kollegin, die ich da hatte gestern Abend, die sagte dann auch gleich, wow, du hast doch gesagt, das könnte Prevost sein. Die hielt dann diesen Zettel in die Kamera und sagte, hey, mein Kollege hier, der hat gesagt, das kann der Ami sein. Das war natürlich super.
Ja, klar.
Also ich weiß, ich habe ja mal Benedikt vorher gesagt, aber dass ich jetzt irgendwie Prevost getippt hatte. Aber wie gesagt, das hatte sich so ein bisschen verdichtet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in meinem zweiten gedacht, habe ich an dich gedacht.
Ach, natürlich.
Ganz ehrlich, weil ich weiß, dass du dich immer über den Heiligen Geist lustig machst, aber natürlich, du machst dich über den Heiligen Geist lustig, tu doch nicht so. Auf jeden Fall, ich glaube ja in diesem ganzen Podcast-Geschichte, die wir zusammen haben, das einzige Mal, dass der Heilige Geist wirklich jemand berührt hat, also dann ist das, was du, der ist in dich gefahren, nicht
was? In mich? Hoffentlich bin ich nicht schwanger jetzt.
Musst du immer nur an Schweinereien denken, also bitte.
Du provozierst mich dazu.
Er hat dich sozusagen berührt, in deinem Inneren berührt.
In deiner Seele, ja.
In deiner Seele, ja. Und weil bist total darauf angesprungen. Ich glaube, das war eine der Stellen, auf die du am meisten angesprungen bist überhaupt, als wir über das Zuhause vom neuen Papst gesprochen haben.
Und was haben wir da gesagt? Der Heilige Geist ist schon wieder weg gerade. Was habe ich denn da gesagt?
Du hast gesagt, darüber müssen wir einen Film schreiben.
Ach so, natürlich, genau.
Mhm. Weißt du das noch?
Ja, klar.
Ich habe gesagt, wir stehen da oben auf der Terrasse mit den ganzen Profis, die du besser kennst als ich, aus dem Fernsehgeschäft, die Talkshow-Jungs.
Genau, so mit so Totenkopfringen und Schlangenlederstiefeln sehe ich da meinen ehemaligen Chefredakteur runterlaufen zu den Nonnen, genau.
Sitzen da die Nonnen in der Cafeteria. Ja, das ist sein Zuhause.
Siehste, da war der Heilige Geist. Er hat uns das vorhergesagt.
Du warst ganz begeistert von der Szene, erinnerst du dich nicht? Ja,
natürlich.
Ja, und das ist sein Zuhause, weil er ist ein Augustinianer. Und diese Szene habe ich bei den Augustinianern erlebt, in seinem Kloster, in seinem Zuhause. Der wohnt da. Also wir sind.
Ich bin fix und fertig, Andreas.
Siehst du, wir haben also mit Happe Kerkeling einen Film gedreht auf der Terrasse der Augustinianer. Und in den Pausen sind wir immer mal wieder runtergegangen und haben mit den Nonnen da unten Kaffee getrunken. Und da ist Herr Prevost über den Flur gelaufen. Das ist sein Zuhause. Er hat das Kloster gebaut. Es ist eine Riesenkiste. Und weißt du, was total lustig ist? Aber das ist mir jetzt erst aufgefallen. Dieses Gebäude des Klosters der Augustinianer, das ist in unmittelbarer Nähe zur Peterskirche. Also das sind 100 Meter. Also das ist ganz, ganz nah daneben. Und das ist also mitten in Rom. Und du kannst dir vorstellen, die Quadratmeterpreise in der römischen Innenstadt sind horrend. Vor allem in der Gegend.
Natürlich.
Kein normaler Mensch der Welt kann sich da irgendetwas leisten. Und das Komische an den Augustinianern ist, die haben einen Tennisplatz.
Ah, und der spielt doch gern Tennis, ne?
Eben. Ja. Ich das erste Mal bei den Augustinianern war, habe ich gesagt, das gibt's doch nicht, verdammt nochmal. Das ist so teuer hier und ihr leistet euch mitten in der Stadt direkt neben der Peterskirche so einen Tennisplatz.
Ja, aber
und dann sagte der
Geld, ne?
Und dann sagte der Pater damals zu mir, der Mönch sagte dann zu mir, ja, also wir haben ja, also unser Chef, der Chef des Ordens, das ist ein Amerikaner und der hat immer so totalen Tick mit Tennis. Und dann habe ich gesagt, also naja, gut, also wenn das so ist. Und das war auch einer der Sätze, die man über Prevost in Rom dann immer erzählt hat. Also dieser komische Tennisplatz mitten in der Stadt. Das war natürlich, also das ist unglaublich. Also kein Mensch hätte hier gedacht. Ich habe da, um ehrlich zu sein, aber noch ganz selten jemand spielen sehen. Aber das ist, glaube ich, der exklusivste Tennisplatz der ganzen Welt. Weil du kannst von da sozusagen die Kuppel des Petersdoms sehen. Also das ist direkt daneben.
Aber das ist doch schön. Aber apropos Geld, wir haben ja auch gesagt, der nächste Papst muss eigentlich aus dem reichen Land kommen, weil die Kirche hat keine Kohle. Das heißt, das spielt vielleicht auch einen Grund jetzt bei der Auswahl, dass man gesagt hat, wir brauchen einen daher, wo ganz viele Spendengelder fließen können.
Siehst du, ich habe ja gesagt, vielleicht
von denen, die gegen Trump sind aktuell.
Vielleicht hat der Heilige Geist in dem Moment mich mal berührt, als ich gesagt habe.
Stimmt.
Dass diese Rede war entscheidend. Also das ist natürlich richtig. Also dass ganz viele Kardinäle haben nach dieser Wahl dann angedeutet, haben gesagt, also natürlich, wir haben ein Riesenproblem im Vatikan. Und das Riesenproblem des Vatikans ist, dass die Spendengelder aus den USA, die über Jahrzehnte dauernd und mit großer Zuverlässigkeit geflossen sind, sind abgebrochen. Das hat natürlich mit dem Missbrauchsskandal zu tun, ist ja klar. Da haben sich ganz viele Leute von der Kirche abgewendet.
Zu Recht.
Zu Recht, völlig sehe ich ganz genauso, das ist wirklich verständlich. Auf der anderen Seite aber ist die Kohle jetzt nicht mehr da. Aber mit einem US-amerikanischen Papst ändert sich natürlich alles. Also jetzt kann ich mir gut vorstellen, das ist erstmal für die Stadt Rom. Spenden, für die Stadt Rom ist das sowieso gut, weil es wird jetzt wahrscheinlich Pilger geben, die hier Pizzas kaufen und Eis essen und nach Rom kommen und teure Hotelzimmer
bezahlen. Das heißt jetzt, die ganzen amerikanischen Touristen kommen jetzt an.
Hier sind sowieso schon immer viele amerikanische Touristen, weißt du, und ich sag dir was, also ohne Touristen geht diese Stadt sowieso ein. Also wir brauchen Touristen. Ja. Ich liebe meine Touristen, ist alles wunderbar.
Ja, du führst die ja auch da durch die Gegend, das ist ja eigentlich.
Und ich führe die durch die Gegend und ich liebe jeden einzelnen Touristen, jedes Flugzeug, das in Rom landet, begrüße ich mit einem Hurra.
Hast du jetzt eine neue Tour eigentlich? Schon eine ausgearbeitet jetzt, eine Leo-Tour?
Nee, ich habe jetzt so viel zu tun in dieser Zeit, also jetzt geht es ja richtig zur Sache.
Ja, aber sag mal, riecht denn der neue Papst nach Schaf? Der soll doch noch Schaf riechen.
Ja, er riecht definitiv nach Schaf. Also erstmal lass ich mal zwei Sachen sagen. Also was total ungewöhnlich an dieser Wahl ist, er ist ein Augustinianer. Der Mann ist ein Mönch.
Mhm.
Also es gibt Orden in der katholischen Kirche, die sind dafür da, anderen Leuten zu helfen. Nehmen wir die Salesianer. In diesem Konklave waren ja auch 5 Salesianer-Pater. Die Salesianer sind Pater, die haben, sind also dafür da, zum Beispiel Jugendlichen zu helfen, die in Schwierigkeiten sind, Drogen, Gefängnisse, alles das, was Probleme machen kann, das machen Salesianer. Also die sitzen nicht zu Hause, sondern die gehen raus. Und das ist auch ihr Job. Das tun auch andere Orden. Aber dann gibt es auch sogenannte kontemplative Orden. Das sind Orden, die sind Mönche. Das sind keine Patres. Also Patres können auch Patres sein, wie bei den Salesianern. Die organisieren mal eine Disco für Jugendliche, die Alkoholprobleme haben oder die Schwierigkeiten mit dem Gesetz hatten oder was weiß ich. Aber die machen sowas.
Okay.
Die Mönche, die machen das nicht. Die Mönche, wie im Augustinianerorden, das ist ein sehr alter Orden, das sind Mönche, die leben in Klöstern, die stehen morgens auf und beten, gehen in ihren Garten und beten, gehen zum Mittagessen und beten, gehen in ihre Zelle und beten und gehen abends in den Gottesdienst und beten. Das sind Orden, die sind gegründet worden und verstehen sich auch als Orden, die dafür da sind, sozusagen eine Verbindung zwischen der Erde und dem Himmelreich herzustellen.
Mhm. Also und das die Menschen machen, bleiben auf der Strecke.
Nein, das ist nicht wahr. Die Menschen bleiben nicht unbedingt auf der Strecke, aber die Menschen, die in einen solchen Orden eintreten, sind Leute, die sagen...
Die Menschen da draußen bleiben auf der Strecke, weil man direkt da oben und so telefoniert.
Also das finde ich jetzt gemein, die bleiben nicht auf der Strecke, aber diese kontemplativen Orden sind einfach Orden, da verstehen sich die Mönche als etwas, die sagen, du trittst da ein und sagst, ich möchte ein Leben leben in der Betrachtung Gottes. Ich möchte beten, ich möchte zurückgezogen leben, ich möchte auch ein mönchisches Leben führen. Das heißt, ganz klare Regeln, 5 Uhr aufstehen, beten, ich möchte in einem Orden leben, der arm ist. Das sind diese Orden, diese Mönche verpflichten sich ja zu völliger Armut. Der neue Papst hat auch immer, das habe ich ein paar Mal gesehen, der hatte so ein ganz kaputtes Auto, mit dem er ab und zu mal rumgefahren ist. Also das, sind arme, arme Mönche und das sind, wie gesagt, kontemplative Mönche. Also die sind nicht dafür da, draußen rumzuspringen. Deswegen ist diese Wahl völlig ungewöhnlich. Also das ist...
Super.
Dass ein Mönch Bischof wird, ist schon super, super ungewöhnlich, weil Bischöfe müssen ja organisieren, planen, Personalplanung, all das machen. Das machen Mönche normalerweise nicht. Deswegen gibt es super selten Bischöfe, die aus Mönchsorden kommen. Eigentlich nie, ganz, ganz selten. Ja, okay. Aber dass einer aus einem Mönchsorden sogar der Papst wird, das ist ultra ungewöhnlich.
Aber weil er hat jetzt dieses prunkvolle Ding da oben hier. Monzetta, wie hieß das Ding? Monzetta,
ja. Ich habe auch gedacht, das war ja ein entscheidender Punkt. Ja. Haben wir auch drüber geredet. Wird er die Monzetta umlegen oder wird er sie nicht umlegen? Er hatte sie aber ich würde jetzt erstmal so...
Der steht auf Kitsch einfach. Die brauchen
ich würde sagen, der wollte jetzt einfach auch erstmal zeigen, er ist der Papst, das ist ein wichtiges Amt. Und ich glaube auch, das war so eine gewisse Demut, weil die ihm gesagt haben, Heiliger Vater, ziehen Sie mal die Monzetta jetzt an. Und er hat auch nicht den Mut zu sagen, nee, will ich nicht. Und er hat auch nicht, glaube ich, dieses radikale
Programm. Der Mut hat, brauchen wir aber nicht. Wir brauchen einen sehr mutigen.
Das stimmt, aber ich glaube, er wollte auch sagen, ich bin keine Kopie von Franziskus. Ja, ich glaube, das war das, was ihm am Herzen lag. Aber was natürlich super war, war, der nennt in seiner ersten Rede, glaube ich, 7 oder 8 Mal das Wort Frieden.
Genau, das ist auch mir aufgefallen.
Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber das zerknitterte Gesicht von Pietro Parolin, eigentlich schon Papst war, also die Bookmaker, die haben ja schon alle gesagt, das Rennen ist gelaufen.
Da habe ich irgendwie eine Zitrone gebissen vorher, kann das sein?
Der sah echt nicht gut aus. Und das war natürlich, diese Ansprache war natürlich eine direkte Klatsche an Parolin, weil die haben also in den letzten Jahren überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt, die Diplomaten, die haben nicht auf die Reihe gekriegt. Ukraine-Krieg, also da ging gar nichts. Also sie haben keine vernünftige Friedensaktion gemacht. In Gaza haben die völlig versagt. Der Einzige, der da was getan hat, war der verstorbene Papst, der jeden Morgen in Gaza in dieser Pfarrei angerufen hat. Mhm. Aber dass die Diplomaten da nicht mal ein bisschen aktiver geworden sind, das war schon total erbärmlich. Okay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass der neue Papst jetzt sagt, Jungs, wozu sind wir eigentlich da, wenn nicht dafür zu versuchen, auf dieser Welt Frieden zu schaffen? Mhm. Also wozu brauchen uns die Leute da denn? Wozu zahlen die ja nicht Kirchensteuern? Ich weiß, du zahlst ja gar keine Kirchensteuern mehr.
Nee. Und wenn, dann für einen anderen Verein. Aber auch selbst das nicht mehr.
Mhm. Siehst du, also, und der sagt natürlich, wozu braucht denn diese Welt eine so große katholische Kirche, wenn wir nicht vernünftig versuchen, auf dieser Welt Frieden zu schaffen?
Also, du würdest sagen, das ist eine politische Wahl. Das ist eine politische
Wahl. Definitiv.
Die ganzen alten Männer haben sich dann doch irgendwie mit der Welt da draußen beschäftigt und so strategisch politisch gewählt, dass sie sagen, wir müssen so einem Trump was entgegensetzen. Das können wir noch besser mit einem Ami, der gegen Trump ist. Glaubst du, das war eine richtig bewusste Entscheidung? Also abgesehen vom Heiligen Geist natürlich.
Also
oder
ich glaube,
hat es entschieden, meine ich.
Ich glaube, wir beide haben in einer Sache richtig gelegen, die Mehrheit. Ich habe ja immer gesagt, Parolin kommt höchstens auf 70 Stimmen und dann ist Schluss.
Ja.
Die Mehrheit war, weißt du ja auch, von Franziskus geschaffen, der Kardinäle.
Genau.
Und die haben sich definitiv durchgesetzt. Das ist ohne jeden Zweifel ein Bergoglio-Mann. Ohne jeden Zweifel ist es der wenigste Amerikaner im ganzen Konklave, aus dem schlichten Grund. Die anderen amerikanischen Kardinäle haben wir ja schon durchgesprochen, also diese ganze Verwicklung mit den Sexualverbrechen von McCarrick.
Obwohl bei ihm ist auch irgendwas, habe ich heute Morgen gelesen, so irgendeine eventuelle Vertuschung da irgendwo in Peru ist, da liegt dann noch so zwischen den Zeilen.
Ja, das hat dann, ich weiß, worüber du sprichst, ich kann mich an diese Reise des Papstes dahin erinnern, aber erstmal ist wichtig, mit diesem ganzen Klüngel der US-Bischöfe, die für Trump sind, wie Dolan aus New York, mit denen, die verbandelt waren mit diesem Sexualstraftäter Theodore McCarrick, hat dieser Papst überhaupt nichts zu tun. Sehr er hatte mit diesem ganzen Klüngel, der war weit, weit weg in Peru. Franziskus hat ihn ja kennengelernt, weil er so viel mit der Lateinamerika-Konferenz zu tun hat. Also Franziskus hat nicht ein US-Amerikaner gewollt. Im Gegenteil, Franziskus hat immer gesagt, wenn die Amerikaner mich kritisieren, ist das wunderbar. Franziskus hat Prevost kennengelernt, weil der sich so gut mit der Lateinamerika-Konferenz auskannte und weil er die gleiche Position hatte wie Franziskus, indem er gesagt hat, wir müssen die Menschen in Lateinamerika zuhören. Wir brauchen in Lateinamerika keine europäische Kirche. Wir brauchen in Lateinamerika eine lateinamerikanische Kirche. Und wir brauchen eine Kirche der Armen.
Ja.
Die Augustinianer sind ein Bettelorden. Die waren immer auf der Seite der Armen. Und deswegen, du hast gefragt nach dem Stallgeruch. Natürlich hat er den Geruch der Schafe, weil Peru gehört, wie du weißt, zu einem der ärmsten Länder der Welt. Und die Kirche in Peru ist eine Kirche an der Seite der Armen gewesen. Und das hat ihn geprägt. Also das
er
ist
hat
ein
ja
totaler Bergoglio-Mann.
Ne? Hat er nicht sogar doppelte Staatsbürger? Und er hat ja auch auf Spanisch gesprochen, aber nicht auf Englisch. Fand ich interessant.
Ja, fand ich auch gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also erstmal fand ich die Überraschung unter den US-Amerikanern auf dem Platz. Also ich bin dann, als ich nach Hause gefahren bin, nochmal Platz vorbeigefahren. Da hingen so gut wie keine amerikanischen Fahnen. Also es gab ganz wenige Amerikaner, die da gefeiert haben. Also ich hätte jetzt gedacht, da laufen jetzt auch noch so ein paar US-Amerikaner auf dem Platz. Aber die haben, die US-Amerikaner, die in der Kurie sind, die haben mit diesem Mann überhaupt nichts zu tun gehabt. Also die kannten den kaum. Das war nicht so ein Erfolg. Und natürlich, du hast ja recht, das war eine politische Wahl, weil es war eine Wahl gegen rechts, es war eine Wahl für Bergoglio und es war eine Anti-Trump-Wahl, weil der hat ja schon J.D. Vance heftig kritisiert im Vorfeld, hat gesagt, also das ist nicht christlich, deswegen, das Einzige ist halt, weißt du, das Spannende, aber auch das Schwierige, gebe ich ganz ehrlich zu, ist jetzt ist ja alles auf Null. Jetzt fängt ja alles von vorne an. Das ist ja nicht
so spannend. Ist jetzt wirklich spannend. Ich finde sogar ich spannend.
Es ist ja nicht wie im Bundeskanzleramt, wo du ein Recht auf Berichterstattung hast als Journalist. Da gibt es eine Bundespressekonferenz. Da kannst du dich an einen Referenten wenden. Das ist alles ganz anders im Vatikan. Du musst über deine persönlichen Beziehungen irgendwie in die Nähe des Papstes kommen. Das ist das große Spiel.
Das ist jetzt auch deine Aufgabe.
Richtig. Das
hast
fängt
du schon dein Telefonbuch gestern durchgeguckt, dein Handy?
Ich werde jetzt alle Augustinianer aktivieren, die ich kenne. Ich werde jetzt versuchen, mich an all die ranzuwanzen, die irgendwie in der Nähe des Papstes sind. Ich werde jetzt heute essen gehen müssen in Restaurants, die sehr billig sind, weil Augustinianer kannst du nicht in einen schicken Laden einladen.
Welche da kommen die Hamburger-Läden, so Doris Diner?
Nein, das wird eher so auf einen Salat, auf so einen Caesar Salad hinauslaufen.
Ah, ja, genau.
Die sind ja auch, die Augustinianer sind ja auch so verbunden mit der, das wird gut sein für all die Leute, die sich Sorge um den Klimawandel machen, weil die Augustinianer sind ganz vorneweg bei der Bewahrung der Schöpfung, so nennen die das.
Aha. Das heißt kein Fleisch?
Ja, kein Fleisch, das heißt aber auch, weißt du, die kleben sich nicht fest oder so, die belagern auch keine Straße, aber die sind, die Bewahrung der Schöpfung nennen, also die Schützung dieses Planeten, das ist ganz wichtig für die, also das ist für die, das sind die ganz vorne, weit vorne weg. Und dieses gigantische Gebäude der Augustinianer, das, also ich weiß jetzt nicht, ich bin total gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, weil das ist riesengroß. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Zimmern es da gibt. Ich kenne den Hausmeister ganz gut, das ist ein netter Kerl.
Siehst du, aber, da bist du schon ganz nah dran. Wenn du einen Hausmeister irgendwo kennst, dann ist ja, also das ist doch überhaupt...
Ja, weißt du, wie ich den kennengelernt habe? Also pass auf, ich habe...
Bist du nicht umgefahren mit dem Fahrrad? Nee.
Nein, nein, ich, Fahrrad ja, Fahrrad hat damit zu tun. Ich bin, du weißt ja, ich habe immer einen Fahrradhelm auf, weil ich ein vorsichtiger Mensch bin. Und ich musste zu der Filmaufnahme mit H.P. Kerkeling zu den Augustinianern auf die Terrasse. Und habe morgens zu meiner netten Frau gesagt, ich brauche einen Kamm. Also weil ich habe diesen Fahrradhelm auf und wenn ich da hinkomme und dann hat sie, sie hatte also ganz bestimmte Vorlieben, sie sagt, also auf keinen Fall diese tolle Bürste, weil die brauche ich, also lass die Finger von dieser Bürste. Ich meine, weiß ich auch, ob du eine Lieblingsbürste hast, keine Ahnung. Ich habe aber trotz allem, trotz ihrer Warnung und ihrer Bitten, die habe ich einfach überhört und weil ich einfach einen Kamm brauchte, habe ich ihre Lieblingsbürste eingesteckt.
Nein,
bin mit der bin mit der Lieblingsbürste auf die Terrasse gefahren, habe da den Film gemacht mit H.P. Kerkeling, habe mich da gebürstet, weil ich musste mich ja bürsten, weil weißt du ja, die Haare klatschen so an, ja, wenn du den Fahrradhelm auf hast.
Fahrradhelm ist ein Albtraum, ja.
Siehst du, deswegen brauchte ich diese Bürste und dann habe ich diese Lieblingsbürste meiner Frau bei den Augustinianern auf der Terrasse vergessen. Und bin in den Urlaub gefahren, weil das war im Sommer. Dann mitten im Urlaub steht meine erboste Gattin vor mir und sagt, wo ist die Bürste? Und ich denke, oh Mann, Mist. Die habe ich bei den Augustinianern auf der Terrasse vergessen, so ein Mist. Aber die Augustinianer, wie ich also bezeugen kann, sind ehrliche Leute, weil der Pförtner vor den Augustinianern hat mich angerufen, der hat meine Nummer, der hat gesagt, du hast deine Bürste hier vergessen. Und dann habe ich gesagt, ja, lass sie da bitte liegen. Und dann lag die da, echt ungelogen, wir waren ja im Urlaub, 3-4 Wochen. Ja.
Okay.
Und als ich dann zurückgekommen bin nach Rom, bin ich dann zu den Augustinianern gefahren, habe gesagt, Jungs, ich habe mal meine Bürste hier liegen lassen, liegt die hier noch? Und sagte, ja, ja, die liegt seit 4 Wochen hier.
Einmal gesegnet, geheiligt.
Und die wurde dann entlackt in einem schicken Umschlag und jetzt habe ich die 4 Wochen im Pförtnerhaus des neuen Papstes liegende Bürste. Die liegt jetzt in unserem Badezimmer.
Als Reliquie.
Ja, Reliquie ist übertrieben, aber ich denke mal, das ist meine erste Beziehung zu dem neuen Papst. Das
musst du jetzt anknüpfen. Wie kriegen wir das hin?
Ja. Ja, genau. Also wie gesagt, wir müssen jetzt versuchen, es geht jetzt ja los, der Papst muss erstmal Papst werden. Das ist ein häufiger Irrtum. Die Leute denken, mit der Wahl ist der Papst der Papst. Ist er nicht.
Ist er noch gar nicht.
Nein, das ist nicht richtig. Immer wieder sagen die Leute, der ist gewählt, dann ist er Papst. Stimmt nicht. Damit der Papst Papst wird, muss er eine Reise unternehmen und zwar einmal quer durch Rom. Er muss in die Lateransbasilika. Die Peterskirche ist zwar eine wichtige Kirche, aber nicht die wichtigste Kirche von Rom. Das verwechseln immer alle. Die sagen, ja, wir müssen in die Peterskirche. Nein, die wichtigste Kirche in Rom ist die älteste Kirche, ist die Lateransbasilika. Und die Lateransbasilika ist die Kirche des Bischofs von Rom. Und erst wenn der Papst in der Lateransbasilika war und zum Bischof von Rom geweiht wurde, ist er der Papst. Weil nur als Bischof von Rom kann er auch der Papst sein. Dann fährt er zurück. Ja. Dann gibt es die sogenannte Amtseinführungsmesse.
Wann ist denn das alles? Entschuldigung, macht er das die heute oder was?
Nein, nein, nein. Die Amtseinführungsmesse.
Ja, und ist seine kleine Rundreise? Seine Stadtrundfahrt?
Die macht er morgen.
Ah, morgen Stadtrundfahrt, gut.
Heute?
Wo hat er denn eigentlich geschlafen letzte Nacht? Ich weiß, ich lenke schon wieder ab, aber es interessiert mich alles so.
Er hat in seinem Haus geschlafen, im Kloster, da wo die Bürste war, da wo du gesagt hast, da wo die Nonne sind, also da wo der Kaffeeautomat steht.
Ja.
Wo diese, also das ist, also das Gebäude würde dich faszinieren, weil es ist riesig, es sind so riesengroße Flure, es ist leer. Man denkt immer, da ist irgendwie total viel los, aber die haben nicht mehr viele Leute. Das ist mal gebaut worden für einen kolossal großen Orden.
Fachkräftemangel.
Ja, es gibt aber wenig Mönche. Das Gebäude ist ziemlich leer. Also du kannst da durch diese großen Hallen laufen und denkst, du bist ganz alleine. Das ist schon ziemlich spannend, muss ich tatsächlich sagen.
Also da hat er gepennt und heute muss er mal kurz atmen vielleicht.
Heute muss er sich
anpassen,
er muss in die Messe, in die Sixtinische Kapelle mit den Mönchen. Mit den Mönchen, mit den anderen Kardinälen. Da dankt er für sein Amt. Dann muss er die ersten Entscheidungen treffen, also muss sich vorbereiten auf die Reise in die Lateransbasilika, um Papst zu werden. Dann wird jetzt gerade sein Ring vorbereitet.
Ah.
Er bekommt den Siegelring bei der Amtseinführungsmesse. Früher gab es bei der Amtseinführungsmesse ja die Krone. Die Päpste hatten ja eine Krone auf, die Tiara. Die hat Paul VI., das war der letzte Papst, der eine Krone getragen hat, die hat er auf dem Altar der Peterskirche abgelegt und hat gesagt, so nie wieder Krone, wir wollen also nicht mehr gekröntes Haupt sein, wir wollen das alles nicht mehr. Diese letzte Tiara haben übrigens die Amerikaner ersteigert. Die liegt in der Kathedrale der Immaculate Conception in Washington.
Aber ganz kurz, wieso macht man dann immer diesen Ring kaputt und versteigert den nicht? Da könnte man doch mal wieder richtig das Finanzloch stopfen.
Ja, weil dieser Ring ist sozusagen die digitale Unterschrift eines Papstes. Also diesen Ring haben sie. Den darf keiner haben. Der wird ins Wachs gedrückt, schon seit Jahrhunderten. Also deswegen heißt er auch Siegelring, weil da damit ihre Dokumente versiegelt wurden. Und wenn den jemand hat, kann der sozusagen den Papst, die Unterschrift des Papstes fälschen. Deswegen muss der zertrümmert werden.
Na gut.
Jetzt macht man für Prevost gerade einen neuen Ring. Den muss er bekommen. Jetzt wird er sich auch überlegen müssen, wo er wohnt. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung. Wird er jetzt zurückziehen in den apostolischen Palast? Das ist
auch Personal, oder? Was ist denn jetzt hier mit unserer Freundin, der einzigen Frau, die da ein bisschen was zu melden hat? Die guckte gestern so ängstlich in der Messe, in der Menge.
Die guckte ängstlich, weil sie natürlich verantwortlich für die ganze Veranstaltung ist. So. Aber das hat sie super gewuppt. Ja. Also ganz ehrlich, also, das
ist gelaufen. Kulturmanagerin ist sie auch noch.
Es hat gelaufen wie am Schnürchen. Die ganze, das musste ja klappen mit den Bussen. Es hat weißt du noch, die erste Wahl hat so lange gedauert. Das
genau,
sind ja
warum
zwei,
eigentlich?
Es hat einen Schwächeanfall gegeben von zwei Kardinälen, die nicht gut wählen konnten. Mhm. Also da ist Zeit vergangen, weil die Stimmen einholen mussten. Aber das hat sie alles super organisiert. Das ist alles völlig.
Aber behält jetzt ihren Job oder sagt der Neue, ach, das mit den Frauen? Also richtig viel Gutes habe ich da ja nicht gelesen.
Muss ganz ehrlich sagen, ich war bei einem Abendessen mit einem ultrakonservativen Kardinal. Und ich wollte mal, weil ich dachte, ich recherchiere jetzt mal für dich. Also ich tue dir mal einen Gefallen.
Danke.
Verstehst du? Weil du hast ja, ich weiß, du sprichst immer nur über Sex, aber...
Stimmt überhaupt. Ich wurde schon als Mauerblümchen in irgendeiner Podcast-Rezension bezeichnet. Das wird immer besser.
Also ich wollte sagen, aber ich weiß, dass du dich für Frauen interessierst. Und deswegen habe ich zu dem Kardinal gesagt, was halten Sie denn von dieser Ernennung einer Ordensfrau in einem so wichtigen Posten, also als Chefin, als Regierungschefin des Vatikans? Und dann sagte er etwas zu mir, da wäre ich nie drauf gekommen. Ach, wissen Sie, Herr Englisch, sagte er, Frauen haben in ihrem Leben so viele Gestaltungsmöglichkeiten, weil die Mutter werden können und Kinder erziehen. Deswegen brauchen die das nicht, dass sie also in Ämtern sind oder in Hochschulen sind oder in Berufen sind. Das brauchen die alles nicht, weil die so wahnsinnig viele Gestaltungsmöglichkeiten haben. Und weil Männer so gut wie keine Gestaltungsmöglichkeiten haben, müssen die also in Hochschulen, in die Politik.
Genau darüber habe ich mal einen sehr lustigen Text geschrieben, nämlich das zum Thema Gebärmutterneid. Männer haben nämlich Gebärmutterneid, weil sie keine Kinder kriegen können, müssen die so viel Quatsch machen und fangen auch so merkwürdige Sachen an und denken sich Dinge aus, die kein Mensch braucht, weil sie einfach nur neidisch sind auf unsere Schöpfungskraft.
Also würdest du denn dann das unterschreiben, was natürlich der Kardinal
nicht
sagt?
Achso, wenn wir jetzt alle Frauen zu Hause lassen und sagen, nö, also man kriegt einfach nur Kinder, aber ich meine so Geld und Macht und Mitreden, nein, wir bestimmen über euch. Nö, da bin ich nicht dabei, du.
Okay, das dachte ich jetzt. Ne? Aber ich dachte, ich wollte diese Meinung für dich mal einholen, wenn du mal darüber schreiben oder reden willst. Wie denkt, tickt eigentlich ein konservativer Kardinal, kann ich dir damit dienen?
Ja.
Aber wie gesagt, ich muss jetzt, habe jetzt wirklich sehr wenig Zeit in nächster Zeit und ich glaube, wir beide müssen mal auch darüber reden, weil also jetzt
ist
geht
jetzt
ja alles...
Vorbei mit uns? Jetzt?
Nein, natürlich nicht. Jetzt geht's ja erst richtig los.
Ach so.
Jetzt geht's richtig los, weil jetzt gibt es neue Orte. Wo werden sich diese neuen Machtzentren bilden? Also ich sag dir mal zwei. Eins war, als Johannes Paul II. Gewählt wurde und Papst der katholischen Kirche wurde, wo diese winzig kleine polnische Kirche, die ist am Lago Argentina, also mitten in der Stadt, die hat kein Mensch je beachtet. Aber die Hinterzimmer dieser Kirche wurden eines der wichtigsten Machtzentren der Welt. Da ist über den Mauerfall in Berlin verhandelt worden.
Okay, wie du da jetzt wieder hingekommen bist. Ja, okay.
Unter Benedikt dem 16. War eines der wichtigsten Machtzentren seine deutsche Gruppe. Er hatte eine eigene Gemeinde in Rom. Die wussten immer sehr genau Bescheid, was hinter den Türen passierte. Bei Franziskus gab es auch ein Machtzentrum, das ein mehr oder weniger verschwiegener Ort in Rom war, wo sich die Argentinier getroffen haben. Die besorgten ihm nämlich immer seine Lieblingssüßspeise. Das ist so eine Kondensmilch mit viel Zucker.
Ja, darüber sprachen wir mal. Bei Kondensmilch bin ich sofort raus.
Ja, siehst du, und jetzt stellt sich die Frage, wo werden die sich treffen? Wo werden die neuen Machtzentren entstehen? In welche Restaurants werden die gehen? In welche Bars werden die gehen? Wen wird er überhaupt an sich heranlassen? Weil der kennt sehr viele Bischöfe, weil er der Chef der Bischöfe ist.
Mit wem wird er Tennis spielen?
Ich glaube, Tette spielt er nicht mehr. Also der einzige Vertraute, den ich da noch hatte, der den Papst ganz gut kennt, hat gesagt, nee, also er hat immer zugeschaut. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es jetzt die wichtigsten Tennisspieler der Welt gibt, die sagen, wir würden für den Papst gerne mal spielen.
Ah, Boris Becker hat jetzt eine Einnahmequelle wieder.
Vielleicht tauchen da irgendwelche Tennisstars jetzt auf. Also das ist ja eine seiner Leidenschaften. Wie wird dieses Haus jetzt umgebaut? Wie wird er abgeschirmt?
Welche Leichen hat er im Keller? Was wird aus seiner Vergangenheit alles bekannt?
Was aus seiner Vergangenheit bekannt wird? Was war in Peru? Also
sein Bruder wurde gestern schon befragt. Also Brüder von Päpsten zu befragen, das ist ein ganz großes Ding.
Haben wir gestern darüber gesprochen, ja. Siehst du, und jetzt kommt, also diese ganz, welche Verwandten kommen jetzt hier an? Ja. Wie wird sich diese Welt aufstellen? Und vor allem, wie wird sich dieser amerikanische Papst gegenüber Trump positionieren? Also was wird da jetzt passieren? Was wird er tun im Heiligen Land? Was wird passieren im Gazastreifen? Und vor allem, wie komme ich an ihn ran? Also,
das will ich im Einzelnen, aber nochmal kurz zum Schluss. Haben wir jetzt Hoffnung? Also nicht nur für uns beide, sondern generell für die Welt?
Also wir für uns beide haben definitiv Hoffnung. Also wir trennen uns nicht. Ich möchte mich nicht von dir trennen. Nein, das möchte ich auf keinen Fall. Siehst du, danke schön. Also und für die Welt haben wir definitiv Hoffnung. Wir werden jetzt die ersten Schritte von ihm beobachten. Dann sind die nächsten Tage sind pickepacke voll. Also er hat jeden Tag passiert was Neues. Also es kommt die Inthronisierungsmesse, es kommt die Amtseinführung, es kommt die ersten Besetzungen. Er muss jetzt eine ganz wichtige Entscheidung als erstes treffen, nämlich wenn ein Papst stirbt, sie erlöschen so gut wie alle Ämter, mit wenigen Ausnahmen. Die von Frau Petrini übrigens nicht, die bleibt im Amt.
Ah, schön. Ich freue mich. Meine Freundin.
Bleibt im Amt, aber alle anderen Ämter erlöschen. Mhm. Die Frage ist jetzt, braucht er Zeit? Dann wird er sagen, ich hebe diese Aufhebung aller Ämter wieder auf. Das bedeutet, ich ersetze erstmal alle Leute wieder in ihre Ämter ein, weil ich Zeit brauche, die Einzelnen auszutauschen. Das ist möglich. Das machen manchmal Päpste. Mhm. Aber radikale Päpste machen das nicht. Die sagen, nein, alle bleiben draußen, alle sind gefeuert. Ich besetze jetzt jedes Amt mit meinen Leuten neu und dann wird es total spannend, wen sucht er aus? Sind da Deutsche bei? Welche Ausrichtung hat das? Ich will damit nur sagen, also die nächsten Tage, meine Lieben, sind
pickepacke voll. Ich muss schon wieder meinen Terminkalender nach dem Papst richten. Also da hätte mir jemand vor zwei Jahren gesagt.
Definitiv, meine Liebe, das Konklave ist zu Ende und jetzt geht's erst richtig los.
Meine Güte, ich werde verrückt.
Also ich hoffe, du bist morgen wieder bei mir, oder? Du wirst mich doch jetzt nicht im Stich lassen.
Es bleibt mir anderes übrig. Gut, dann würde ich sagen, bis morgen.
Bis morgen, meine Liebe. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.